2050. Der Future Podcast mit Markus Nettelbeck.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 2050, dem Future Podcast. Unser Thema heute ist die Zukunft der Erlebnisgastronomie. Mein Gast ist der Sommelier und Koch Tibor Wertzel. Willkommen, Tibor.
Hi, vielen Dank.
Wer bist du und was genau machst du?
Mein Name ist Tibor Wertzel. Ich bin 86er Baujahr und ich mache Gastronomie. Also ich habe eine Kochausbildung und später nochmal eine Sommelier-Ausbildung da dran gehangen und ich arbeite in Bochum und betreue da eine Restaurantgruppe, die nennt sich die Living Gastronomie GmbH mit verschiedenen Restaurantkonzepten, für die ich mich um die Weine und um die Spirituosen und um den Einkauf kümmere und allabendlich empfange und betreue ich Gäste im Five, unserem kleinen Menü-Restaurant im Herzen Bochums.
Welche gastronomischen Konzepte fahrt ihr da gerade mit euren Restaurants? Was unterscheidet die voneinander und was macht sie so besonders?
Also angefangen mit dem Living Room, so als Stammhaus, was es jetzt schon seit über 20 Jahren gibt. Sehr loftig, große Brasserie mit über 240 Plätzen. So ein bisschen französisch angehaucht, aber einfach ja so Metropolen-Style. Einfach ein schöner, gesetzter Laden mit einem Bistro und einem Restaurantbereich, viel Steaks, viel so französische Klassiker, Bœuf Bourguignon, gutes Tartar, sowas in die Richtung. Danach ist es Franz Ferdinand dazugekommen, ein Restaurant am Stadtpark, direkt am Zoo auch gelegen in Bochum. Ein rein österreichisches Konzept, wie der Name schon vermuten lässt. Also so eine Mischung aus Weiselstube und Wiener Kaffeehaus, also mit Kaffeekuchen mittags, einem ganz klassischen österreichischen Gerichten wie ein gutes Schnitzel und Kaiserschmarrn. Am Abend und einem Biergarten hinten dran, das ist wirklich sehr, sehr schön, direkt am Flamingo-Gehege des Zoos gelegen. So als kleines, wie so ein kleines Ausflugslokal, aber trotzdem mitten in der Stadt. Und dann vor 7 Jahren ist das Five dazu gekommen, also mein Spielplatz quasi. Ein ganz kleines Restaurant mit Küche mitten im Raum. 20 Plätze knapp. Jetzt seit Corona haben wir es ein bisschen runtergefahren auf 16 Plätze. Five ist da auch Konzept, also der Arbeitstitel war mal, man braucht nicht mehr als eine Handvoll. Das heißt, 5 Gänge. Es gibt aber 2 Menüs, ein Fisch-Fleisch-Menü und ein vegetarisches Menü. Aber die 5 erstreckt sich auch noch so ein bisschen weiter ins Konzept. Also es gibt 5 offene Weißweine, 5 offene Rotweine, 5 Aperitive etc. Also alles ein bisschen downgesized, damit man ja nicht manchmal diese quälende Auswahl hat, sondern die haben wir ja schon vorweg getroffen für die Gäste. Das ist unser kleines Menü-Restaurant. Und dann vor einigen Jahren haben wir noch die Chance gehabt, eine alte Institution in Bochum zu übernehmen, nämlich das Orlando, eins der ersten homosexuellen Cafés, Bars, so die's gab im Ruhrgebiet, daher auch eigentlich relativ berühmt. Und meine beiden Chefs haben das Gebäude, konnten das kaufen, gar nicht mit der Intention, diesen Laden zu betreiben. Sondern das einfach zu vermieten. Und dann hat der Betreiber aber relativ schnell gesagt, dass er eigentlich gar keine Lust mehr hat. Und dann wollten sie es erst verpachten. Und als Vollblutgastronomen, die meine beiden Chefs nun mal sind, haben sie dann schnell gemerkt, so, ach, das mit den Konzepten von den anderen hier, ich glaube, das funktioniert eh nicht. Und haben dann gesagt, okay, wir haben noch so viel Power im Team und so viele Ideen, dass wir es selber machen. Und daraus ist dann ich nenne es liebevoll eine Kneipe, wobei es schon mehr ist. Also es nennt sich Zum Grünen Gaul und hat so ein bisschen das alte Wirtshauscharakter. Vorne mit einer Schank und hinten mit einer Wirtschaft, mit sehr nachhaltigen deutschen Wirtshausessen eigentlich, aber auch mit einer sehr hohen Weinaffinität, mit einer großen Weinkarte, aber auch mit verschiedensten Bieren am Hahn und in der Flasche. Aber alles sehr, sehr niederschwellig eigentlich. Auf einem schönen Kiez in Bochum-Ehrenfeld, so ein bisschen der einzige kleine Kiez, den wir außerhalb der Innenstadt haben in Bochum. Und genau, das machen wir jetzt auch schon seit knapp 4 Jahren. Und ist für mich natürlich auch nochmal eine Spielwiese in Sachen Wein. Und dann gibt es tatsächlich noch was. Dann betreuen wir noch das Zeltfestival Ruhr am Kemnader Stausee. Auch schon seit 10 Jahren mittlerweile. Also ein großes zweiwöchiges Musikfestival, wo auch eine große Gastromeile dabei ist. Und da sind wir auch noch relativ involviert, weil wir Mitveranstalter dieses Festivals sind.
Das ja,
das sind schon genug Bauten.
Das sind wirklich ganz, ganz viele verschiedene Konzepte und das Zeltfestival Ruhr ist ja auch überregional bekannt. Da sind ja auch internationale Acts, die da auftreten. Großes Zelt, kleines Zelt, mittelgroßes Zelt, viel, viel Gastronomie.
Ich höre, du warst schon da. Sehr gut.
Ich war schon mal da, ganz klar. Ich glaube, kein Bochumer war, glaube ich, noch nicht da, muss man sagen. Aber zum Grünen Gaul, wie kommt man auf den Namen?
Das ist eine gute Frage. Also wir wollten einen Namen finden, der direkt impliziert, dass es sich um ein deutsches Wirtshauskonzept handelt. Und haben da eigentlich so direkt an diese goldenen, hängenden Schilder gedacht, die man jetzt also in Baden häufiger mal sieht oder auch in Frankreich im Elsass oder ähnliches, die einem sofort das suggerieren. Aber wir wollten es jetzt natürlich nicht irgendwie zum schwarzen Gaul nennen oder so, sondern auch natürlich irgendwie ein bisschen so kleinen Twist reinbringen. Und dann auch mit der Alliteration haben wir gedacht, zum grünen Gaul, das passt eigentlich super schön, weil es das Ganze auch so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und wir haben wirklich einen ganz tollen Grafiker an der Hand, der uns schon lange, lange betreut, auch sehr freundschaftlich verbunden, den Michael Thiel aus Dortmund, der es immer auch schafft, sich dann in so eine Story dazu reinzudenken und da um den Namen, um das Konzept auch wirklich eine ganze Story zu stricken. Und das hat er auch sensationell getan, indem er dann auch zum Grünen Gaul einfach eine Figur wirklich dafür quasi erfunden hat. Also Shoutouts an den Micha, weil der hat auch alle unsere Logos gemacht und unsere Webauftritte und mit dem macht es immer sehr, sehr viel Spaß zu arbeiten. Aber long story short, genau so ist der Name eigentlich dann entstanden nach Brainstorming und vielleicht auch dem einen oder anderen Glas Wein.
Also ist gar nichts Traditionelles, sondern der kam dann tatsächlich mit euch erst in das Objekt rein.
Genau, ja, absolut. Wir haben auch das Objekt eigentlich komplett, also wir wollten es eigentlich relativ so belassen, wie es ist, mussten aber dann schon einsehen, dass wir da auch an die Substanz müssen und haben dann im Endeffekt fast entkernt. Also wir haben große Teile des alten Tresenbestands drin gelassen, weil der sehr schön ist und auch wirklich alt ist. Aber ansonsten mussten wir dann doch komplett renovieren, die ganze Küche raus, neue Küche rein. Also doch am Ende mehr, als wir am Anfang gedacht hatten. Aber es war einfach nötig und ich glaube, es ist auch sehr, sehr schön geworden. Also es ist wirklich ein absoluter Wohlfühlort. Also ich bin auch privat da wirklich sehr regelmäßig unterwegs, weil es einfach auch eine Art von Kulinarik ist, die worauf man immer irgendwie Lust hat. Ne? Also es ist jetzt nicht überhaupt nicht verkopft, wie gesagt, sehr niederschwellig und die der Laden ist auch am Sonntag auf. Das heißt, wenn mein Ruhetag im Five ist, habe ich natürlich dann auch die Möglichkeit, da einfach mal mit meiner Frau zu Fuß hinzulaufen. Das ist immer sehr, sehr schön.
Das ist ja die beste Werbung, ne? Wenn die eigenen Mitarbeiter in den eigenen Laden dann privat auch gehen. Das sind ja jetzt ganz verschiedene Konzepte, die ihr da fahrt in den verschiedenen, sag ich mal, Outlets oder Restaurants, die ihr da habt. Und offensichtlich sind die ja auch alle sehr erfolgreich. Living Room, sagtest du gerade, 20 Jahre, Five, 7 Jahre. Grüner Gaul ist jetzt ein bisschen neuer. Zeltfestival gibt es jetzt auch schon. Wie viele Jahre? Also bestimmt, weiß ich nicht, du weißt wahrscheinlich besser.
Über 10 Jahre, glaube ich, ja.
Über 10 Jahre, also sehr erfolgreiche Konzepte und auch sehr, sehr unterschiedliche Konzepte. Wie kommt man auf die ganzen Ideen zu sagen, okay, hey, hier ist ein Kiez, da war vorher irgendein Laden drin und jetzt bauen wir mal genau das hier rein. Jetzt bauen wir einen grünen Gaul hier rein oder das Five, was ja auch, sage ich mal, klein ist, ja, nebenan ist ein Imbissladen und ihr seid ja da von der Fläche nicht viel größer. Wie kommt man auf die Idee zu sagen, in der Fläche von einem Imbissladen mache ich jetzt hier eine Gastronomie, die vermutlich eine der besten, sag ich mal, kulinarischen Angebote der Stadt anbietet? Wie hat man diese Vision zu sagen, okay, das kann erfolgreich werden? Wie kommt man da drauf?
Ja, also da muss man natürlich schon ein bisschen im positiven Sinne bekloppt für sein. Das ist, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung. Also ich glaube, so an Inspiration, muss ich sagen, hat es uns so im Team eigentlich nie gemangelt. Also wir gehen selber alle sehr viel essen und das auch vor allem nicht nur in Deutschland, sondern international, egal, also meine Urlaube, die bestehen vor allen Dingen aus Essen und Trinken. Und das ist natürlich auch eine Inspirationsquelle, gerade in Metropolen, in Berlin, New York, Barcelona, you name it. Sich dort einfach Konzepte anzuschauen, wo man sagt, boah, da kann man sich vielleicht das eine oder andere angucken oder man konsumiert es selber total gerne und denkt, boah, sowas in der eigenen Stadt wäre ja auch total schön. Und mit dem Five ist es eigentlich ein bisschen ähnlich gewesen. Es hatte zwei Gründe. A, wirklich den ganz romantischen Grund, einfach ein Restaurant zu machen, in das man selber gerne reingehen würde. Das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber in dem Fall war es wirklich so. Und aber auch aus dem Grund, dass man oder dass meine Chefs auch die Weitsicht hatten, zu sagen, wir schaffen einen Ort mit dem Five auch für Mitarbeiter, die sich dort ausleben können und auch um die zu halten, um denen irgendwie auch einen Spielplatz und eine Plattform zu geben, ohne den Zwang, dort von Tag 1 ja auch richtig Geld verdienen zu müssen. Das ist natürlich ein großer Luxus, aber mit dem Living Room, mit dem großen Laden im Rücken, der einfach gesetzt ist und läuft, kann man sich natürlich auch finanziell einfach einen Spielraum erlauben und auch eine gewisse Eröffnungsphase erlauben, in der man vielleicht ja nicht den Riesengewinn macht, was dann aber auch von Anfang an klar war und auch nicht schlimm war. Und so gute Mitarbeiter einfach auch über lang zu halten, um denen einfach ja eine Entwicklungsmöglichkeit mit diesem Laden zu geben, weil du warst ja selber schon mal bei uns essen. Wir machen ja eigentlich genau das, worauf wir Bock haben und lassen uns da auch nicht reinreden von Gästen oder von außen, machen da einfach unser Ding und das, was uns Spaß macht, und das kommt Gott sei Dank bei den Gästen einfach sehr, sehr gut an. Und so ist auch die Idee dann mit dem Five entstanden, einfach durch sehr viele individuelle Freiheiten, muss man sagen.
Ja, und dann auch durch Inspiration, tatsächlich durch Reisen, durch die eigenen Hobbys, dass man in anderen Städten Restaurants entdeckt oder Konzepte entdeckt, wo man sagt, okay, Mensch, das könnte eventuell auch funktionieren. Du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das sind die Mitarbeiter. Und da haben wir jetzt unser
Nachgefragt.
Bei Nachgefragt können Gäste ehemaliger Futurecasts Fragen an meinen aktuellen Gast stellen. Marco Nussbaum, Hotelier und mein Gast aus Folge Nummer 9, fragt sich, wo die Mitarbeiter herkommen sollen, die das dann umsetzen und wie man sie dann dazu befähigt, jeden Tag aufs Neue das Erlebnis für die Gäste hochzuhalten.
Ja, das ist natürlich eine Frage, die die ganze gastronomische Branche gerade beschäftigt. Ich würde sagen, wie nie zuvor. Personalmangel in der Gastronomie ist das Thema, das allbestimmende Thema gerade. Gerade nach Corona, wo natürlich auch viele Aushilfen, studentische Aushilfen abgewandert sind, weil sie natürlich in der Gastronomie zu ja, fast 2 Jahre eigentlich nicht regelmäßig Geld verdienen konnten. Wir beschäftigen uns schon super lange mit dem Thema. Es gibt mehrere Lösungsansätze, die wir verfolgen und ich glaube auch relativ erfolgreich verfolgen. Das ist einmal die Ausbildung. Also wir bilden einfach massiv selbst aus und übernehmen dann Auszubildende. Haben auch festgestellt, dass die letzten Jahre auch wieder viel mehr Bewerbungen fürs Restaurantfach und vor allen Dingen für den Beruf Koch wieder reinflattern. Und auch wirklich qualitativ sehr gute Bewerbung. Also vor allen Dingen auch nicht, wie es klassisch früher war, der 16-jährige Schulabbrecher, sag ich mal, beim Koch, sondern wirklich auch Quereinsteiger, schon mal auch ein paar Semester studiert und dann gemerkt, so, ist vielleicht doch nicht meins, ich möchte doch lieber was Handwerkliches machen. Das machen wir wirklich schon viele Jahre und das geht wirklich auf.
Aber das ist interessant, dass Koch auf einmal wieder interessant wird für Auszubildende. Was meinst du, woran liegt das?
Ja, also wir hatten natürlich so vor 5 bis 10 Jahren diesen krassen Hype mit den ganzen Kochsendungen im Fernsehen. Das ebbt ja auch kaum ab. Also ich glaube, da ist einfach, gab es eine öffentliche Wahrnehmung für diesen wirklich wunderbaren Job. Und ich glaube auch, dass viele Studiengänge auch so ein bisschen manchmal auch so ein bisschen ins Leere führen können und vielleicht dann auch die Person nicht so richtig erfüllen. Also genauso wie ich glaube, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber ich meine, du bist ja der Future-Podcast, glaube ich, dass das Handwerk im Generellen auch eine Renaissance erleben wird, weil es ist unglaublicher Bedarf da.
Oh ja.
Und was dir auch jeder sagen wird, also als Koch oder aber auch als Elektriker, Tischler, whatever, also arbeitslos wirst du nicht. Also das ist ganz klar. Also du wirst, wenn du arbeiten möchtest, mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung im Handwerk oder als Koch, einfach nicht arbeitslos sein, weil du überall extrem begehrt bist. Und wenn du auch in einem vernünftigen Restaurant, und dazu würde ich uns einfach mal zählen, gelernt hast, dann hast du auch ein Rüstzeug, wirklich in tollen Restaurants zu arbeiten, dich da zu behaupten und kannst dann auch wirklich großen Spaß in deinem Beruf haben.
Ja.
Und,
momentan haben wir das Problem andersrum, ne? dass wir mehr Leute suchen in der Branche, als zur Verfügung stehen. Neben einer angemessenen Bezahlung und vernünftigen Arbeitszeiten steht ja auch Purpose, wie man so schon neudeutsch sagt, hoch im Kurs. Ne? Welchen Purpose könnte die Erlebnisgastronomie oder die Gastronomiekonzepte, die ihr ja erfolgreich wart, jungen neuen Kollegen, Mitarbeitern bieten?
Genau, also das ist auf jeden Fall der nächste Punkt. Wir arbeiten schon super lange an den Arbeitszeiten, weil das ist ja für viele so die Krux in der Gastronomie, dass immer gesagt wird, ja, wenn die anderen frei haben, muss man arbeiten und da werden ganz oft auch nur die Nachteile gesehen. Gut, ich arbeite jetzt schon weit über 10 Jahre in der Gastronomie. Ich kann auch sagen, das hat auch ganz viele Vorteile. Meine Frau zum Beispiel, die in einem, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Job arbeitet, die muss sich ja quasi, wenn die mal zum Amt muss, muss sie sich frei nehmen. Und das brauche ich nicht. Also ich kann jeden Mittag irgendwie mal zum Amt laufen oder irgendwas erledigen. Das sind so Kleinigkeiten, die man dann auch oft irgendwie vergisst. Aber natürlich sind wir uns bewusst, dass die Arbeitszeiten in der Gastronomie wirklich auch ein absoluter Killer sein können. Vor allen Dingen der berühmte und berüchtigte Teildienst. Also für die, die es nicht kennen, das ist halt zu den beiden Stoßzeiten am Tag zu arbeiten. Das heißt, mittags zu arbeiten im Mittagsservice, dann 3 bis 4 Stunden Pause zu machen und dann den Abendservice nochmal zu machen, bis halt auch in die Nacht rein. Das heißt, auf gut Deutsch, der Tag ist dann im Arsch. Und da sind wir schon lange dran, auch Dienstpläne so zu gestalten, dass jeder einfach diesen Teildienst nur im absoluten Ausnahmefällen halt machen muss, weil das natürlich einfach wirklich schwierig ist, so fürs soziale Leben. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Und das war halt früher noch wirklich ganz anders. Also Dienstplangestaltung ist bei uns absolut ein Kriterium, auch um Leute, ich sag mal, zu uns zu locken, um zu sagen, bei uns müsst ihr so gut wie gar keine Teildienste machen. Eine faire Bezahlung, also bei uns wird eigentlich meist übertariflich bezahlt und auch pünktlich. Ich weiß, man sollte eigentlich sagen, dass das ja Standard sein sollte, aber es ist in manchen Gastronomien, was ich so höre, immer noch nicht der Fall. Und wir haben, glaube ich, einen ganz großen Vorteil mit einer ganzen Restaurantgruppe, dass man auch als Gelernter oder aber auch als Azubi bei uns mehrere Stationen durchlaufen kann. Also wenn man mal Lust hat, auf das Franz Ferdinand und ein bisschen französische, österreichische Küche zu sehen oder mal irgendwie ins Pfeif reinzuschnuppern oder zum Grünen Gaul auch mal ein bisschen sich in das Thema Wein einzuarbeiten, wenn man dazu Lust hat. Also da gibt es bei uns halt alle Möglichkeiten, da wir uns Personal einfach von einem Laden in den nächsten schieben können. Das ist ja schon bei uns fast ein Mittelstandsunternehmen dann.
Da habt ihr die Flexibilität, die ihr euren Mitarbeitern bieten könnt. Ne? Aber die angemessene Bezahlung, die vernünftigen Arbeitszeiten, das sind ja, sag ich mal, Komponenten, die in der Wirtschaft momentan eher als Standard irgendwo gelten. Wir haben in der Covid-Zeit gesehen, ganz viele Mitarbeiter sind in andere Branchen abgewandert, kommen dann wahrscheinlich auch nicht wieder. Was glaubst du, muss denn die Branche tun, damit wieder mehr junge Menschen Spaß an der Branche finden und dann da auch bleiben? Ich meine, ihr habt jetzt den Vorteil, ihr habt eine gewisse Auswahl an verschiedenen Konzepten, die dann ein bisschen durchlässig sind für die Mitarbeiter. Aber was glaubst du, sollte die Branche generell tun, um junge Menschen um die Branche wieder attraktiv für junge Menschen zu machen?
Also genau das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Also ich glaube tatsächlich, Arbeitszeiten ist ein ganz wichtiges Thema, weil das schockt einfach ganz viele, die in den Beruf einsteigen wollen. Weiterbildungsmöglichkeiten ist ein Thema, was bei uns auch einen hohen Stellenwert hat. Wir sind extrem bemüht, jeden, der die Ambition hat, sich in dem Job weiterzubilden, sei es an der Bar, in Sachen Sommelierie, Wein, was Wirtschaftliches, Ausbilderscheine. Also da gibt es ja zig Möglichkeiten. Wir sind da sehr bemüht, da jedem, der da Ambitionen hat, auch die Möglichkeit zu geben und fördern das auch extrem. Und das fließt natürlich auch in Bewerbungsgespräche mit ein, weil es einfach für beide Seiten, glaube ich, einen riesen Mehrwert hat. Und man muss dann auch sagen, man ist dann auch irgendwann eine wirklich hochqualifizierte Fachkraft. Das sind ja eher Begriffe, die man aus der Gastronomie nicht so kennt. Aber es ist einfach so, also ich sehe es ja in meinem Beruf oder in meinem Stand als Sommelier, das ist eine sehr kleine, fast schon elitäre Community in Deutschland, die sehr, sehr gut vernetzt sind und nicht nur in Deutschland, also wirklich international. Und da kann man, wenn man in seinem eigenen Network sich ein bisschen Mühe gibt und gut ist, kann man da extrem von profitieren. Und ich glaube, das sind so USPs, die halt viele Neueinsteiger erstmal nicht sehen und dem man das wirklich auch nahelegen muss. Und natürlich einfach, dass es einfach ein super schöner Beruf ist. Also das vergessen halt auch viele, weil du bekommst halt in ganz wenigen Berufen nur dieses direkte Feedback. Also wenn wir einem Gast einen schönen Abend bereiten, dann lässt er uns das ja direkt spüren. Und das kann sehr, sehr befriedigend sein. Das kann auch fast so einen süchtig machen. Also ich kenne ja ganz viele andere Berufszweige, das sind vielleicht auch schöne Berufe, aber so diese direkte Bestätigung und auch Komplimente, das ist natürlich in der Gastronomie wirklich ja was ganz Einzigartiges, finde ich. Und das sollte man auch einfach immer wieder mal nach vorne stellen, dass so die Dankbarkeit der Gäste, dass einem das unglaublich viel zurückgibt, also mir zumindest.
Das ist ein Motivationsfaktor, der fehlt, glaube ich, auch in den Vorstellungsgesprächen. Und wenn jemand anfängt in der Branche, kann man sich das, glaube ich, noch nicht vorstellen. Das muss man tatsächlich richtig persönlich erleben, dieses Gefühl, oder?
Ja, genau, absolut.
Ja. Kommen wir mal zu der anderen Seite. Was glaubst du, wie sich die Erwartungshaltung der Gäste ändern wird in Zukunft?
Oh, das ist auch eine gute Frage. Also es gibt natürlich so Schlagworte, die im Moment extrem präsent sind. Eins davon ist sicherlich Nachhaltigkeit. Das ist wirklich gerade sehr, sehr präsent. Also wir merken das wirklich tagtäglich. Wir arbeiten schon lange möglichst nachhaltig. Wir sind jetzt kein biozertifiziertes Restaurant oder ähnliches, aber saisonal und regionale Produkte, das war für uns aus einer Selbstverständlichkeit raus schon immer ein Thema. Nur jetzt ist es auch für die Gäste ein total präsentes Thema. Es wird nachgefragt, auch in Sachen Wein ist bio- oder biodynamisch produzierte Weine ein Riesenthema. Wir machen viel Ganztierverwertung, weil wir es einfach können mit den vielen großen Läden. Das will da gar niemanden vormachen, der das nicht macht, weil es einfach auch unglaublich schwierig ist, wenn man jetzt ganze Schweine oder Wild oder so bekommen wir alles im Ganzen, das zu verarbeiten, weil natürlich besteht so ein Tier nicht nur aus Filet, das ist ja klar. Und da einfach wirklich nachhaltig zu arbeiten, das ist wirklich in den Köpfen drin. Und da würde ich auch das Thema vegetarische und vegane Ernährung auch anschließen, weil das hat ja auch schon was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und wir im Five zum Beispiel haben wir ja zwei Menüs. Und wenn ich mich daran erinnere, vor 7 Jahren, als wir gestartet sind, waren wir beim vegetarischen Menü so bei 10-12% ungefähr. Also 10-12% der Gäste haben das vegetarische Menü gewählt. Und heute sind wir bei annähernd einem Drittel. Also das hat sich einfach extrem gesteigert und es wird auch immer mehr. Und die Awareness dafür wird immer höher, auch von Gästen, die sich eigentlich gar nicht vegetarisch ernähren.
Ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil wenn das wenn der Menügang attraktiv erscheint, dann wählt man den auch, ja? Also ich denke, das Vegetarisch stand ja lange Zeit für, naja, das ist so eine Art Ersatzprodukt für irgendwas und schmeckt dann auch irgendwie nach Ersatzprodukt, ja? Und wenn man sagt, okay, man hat einen Gang, der ist zwar, der klingt schon lecker, wenn man ihn liest, ja, und sieht, ach, der ist noch vegetarisch, na gut, ne? Dann ist das, glaube ich, eher egal. Da ist ja auch so ein Mindshift in der Gesellschaft und die Qualitäten der, sag ich mal, vegetarischen Ernährung haben sich ja auch allgemein deutlich verbessert durch die höhere Nachfrage.
Ja, absolut. Also wir merken das wirklich jeden Tag. Auch in den anderen Läden gibt es so viele vegetarische Gerichte auf der Karte wie nie zuvor. Und vor allen Dingen, es wird auch konsumiert. Und der zweite Punkt neben der Nachhaltigkeit, das war eigentlich schon immer ein Faktor, aber das nehme ich eigentlich auch jetzt noch intensiver, war vor allen Dingen im Five, weil man halt unglaublich nah an den Gästen dran ist, ne? Also sehr kleiner Raum, wenig Gäste, ist Storytelling. Also, dass die Leute wollen einfach, also wenn ich über Wein erzähle am Tisch, dann erzähle ich den Gästen nicht, wie der Wein riecht und schmeckt. Das können die selber. Sondern ich erzähle denen, wie ist das gemacht, was ist die Philosophie des Winzers, wie heißt der Hund vom Winzer, wo kommt das her? Und das hat einen unglaublichen Mehrwert. Und also Produkte, über die man einfach eine tolle Geschichte erzählen kann, über die Menschen dahinter. Ich glaube, das ist so mit das Wichtigste und vor allem auch das, was in Zukunft einfach noch wichtiger sein wird. Individualität, Storytelling über einzelne Produkte, die man eben nicht überall findet, über Weine, die nicht im Supermarktregal stehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil von zukünftig erfolgreicher Gastronomie, meiner Meinung nach.
Wird von Gästen vermehrt auch nach fair hergestellten Produkten gefragt oder habt ihr das auch so ein bisschen im Blick, wo ihr gerade vom Hersteller gerade sprichst?
Ja, auf jeden Fall. Also genau, Nachhaltigkeit, da denken viele immer nur an Bio. Also jetzt, ich sag mal, um das auf Landwirtschaft zu beziehen, also ohne Pestizide gezüchtetes Gemüse oder Obst. Aber natürlich, Nachhaltigkeit fängt auch bei einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit an. Und da gibt es ja mittlerweile auch verschiedenste Zertifikate für, dass halt nicht nur im Weinberg oder auf dem Feld oder auf der Weide biologisch gearbeitet wird, sondern es geht auch um faire Entlohnung von Mitarbeitern, um ein gewisses Preisgefüge, was man dann natürlich am Ende auch an den Gast weitergeben muss, dieses Preisgefüge. Aber wenn man das gut verpackt, und damit meine ich eben vielleicht nicht nur die Luxusprodukte verwendet, sondern das in einer schönen Mischkalkulation auch mit etwas, ich sag mal, einfacheren Produkten, die man aber, aus denen man ganz toll was zubereiten kann, dann kombiniert, dann klappt das wunderbar. Und um die Frage direkt zu beantworten, also ja, das ist bei den Gästen auch immer mehr ein Thema. Es wird zwar oft nicht direkt nachgefragt, sondern dann eher so im Dialog. Aber wir stellen das natürlich auch nach vorne, also gar keine Frage.
Also die Kombination aus hochwertigen Produkten, die bio oder fair hergestellt worden sind, mit etwas einfacheren Produkten, um, sag ich mal, das Preisniveau nicht zu sprengen, aber das Erlebnis dann halt auch für mehrere Gäste dann verfügbar zu machen. Kann man das so irgendwie zusammenfassen?
Genau, also um dir jetzt ein ganz einfaches Beispiel zu geben. Im Moment im aktuellen Menü im Five machen wir im Hauptgang halt kein Rinderfilet oder ähnliches, sondern wir machen Ochsenschwanz. Also wahrscheinlich mit das günstigste Produkt, was man so vom Rind kaufen kann. Dafür stecken wir natürlich eine immense Arbeit da rein, weil es ist halt nicht ein Filet runterschneiden und das Medium braten. Das kann ja mittlerweile jeder auf seinem fancy Weber-Grill oder auf seinem Big Green Egg zu Hause. Das haben alle mittlerweile drauf mit digitalem Thermometer und allem Schnickschnack, ja, sondern wir schmoren halt irgendwie über 8 Stunden Ochsenschwänze, suchen die ab und setzen die wieder auf mit der Jus und kochen dann Ragout raus und machen da so eine Art offene Lasagne. Wareneinsatz des Gerichtes ist super gering. Natürlich steckt da viel Handarbeit dahinter, aber es muss dann halt auch in einem Hauptgang von so einem tollen Menü nicht immer dann auch ein Luxusprodukt sein. Also natürlich verwenden wir an der einen oder anderen Stelle, wo es uns passt und wo es der Preis auch zulässt. By the way, Bochum ist auch sehr, sehr preissensibel nach wie vor. Gucken wir einfach, dass es immer in einer schönen Mischung zwischen edleren Produkten, aber auch wirklich den einfachen Sachen einfach sehr, sehr schön passt und Mehrwert für uns und für den Gast dann einfach ein tolles Erlebnis darstellt.
Mhm. Wenn man jetzt nach vorne schaut, wie verändert sich die Art und Weise, wie die Speisen zubereitet werden? Generell ist das ja ein sehr, sehr traditionelles Handwerk, ja, weil gegessen haben wir eigentlich schon seitdem wir mehr oder weniger auf der Welt sind, alle. Siehst du da eine Veränderung, wie Speisen zubereitet werden? Oder würdest du eher sagen, die Zubereitungsweise ist eigentlich wie gehabt, die Präsentation oder die Art und Weise, wie es praktisch serviert wird, das sind eigentlich die Dinge, die sich hauptsächlich ändern?
Boah, schwierige Frage. Also ich muss die so ein bisschen zweierlei beantworten. Ich kann ja immer nur aus meiner Warte sprechen, was ich so konsumiere und auch täglich selber mache und aber auch so einen Blick auf die Gesamtgastronomie. Und bei der Gesamtgastronomie sehe ich schon, dass es schon immer eine sehr breite und immer breiter werdende Basis vor allen Dingen auch an Systemgastronomie gibt und die wächst. Und das sieht man auch einfach an Zahlen. Da ist stumpf auch ein bisschen Trumpf und natürlich auch ein harter Preiskampf. Das ist die eine Sache. Auch mit Blick auf die Zukunft wächst das meiner Meinung nach auch. Also es bricht uns auch so ein bisschen die Mitte weg, habe ich so das Gefühl. Also es gibt halt ein sehr, sehr großes Angebot an einfachster Convenience- und Systemgastronomie. Dann kommt irgendwie in der Mitte so ein bisschen wenig und dann im High-End-Bereich kommt dann wieder einiges. Das ist die eine Sicht. Und die andere aus meiner kleinen Perspektive und bei uns, es geht wieder Gott sei Dank weg in der gehobenen Gastronomie von Schäumchen und Pünktchen und 15, 20 Komponenten auf dem Teller hin zu einer eher ein bisschen puristisch werdenden Küche, was mir sehr gefällt, weniger Komponenten, sehr produktfokussiert, eher mit einer Story auch um ein gutes Produkt und das kann auch eine Tomate sein, das, ne, das muss jetzt nicht immer irgendwie der Fisch oder das Stückchen Filet sein. Da, finde ich, geht es Gott sei Dank wieder hin, da hat auch, glaube ich, so dieser Hype der nordischen Küche, also Kopenhagen ist ja auch schon so ein Zentrum für sehr progressive Küche im Gesamten, wo sich auch die ganze Welt auch so ein bisschen dran orientiert. Und ich glaube, das hat schon auch viel geholfen. Also im Five waren wir auch immer eher die Verfechter einer Produktküche, die eher mit ein bisschen weniger auskommt. Und das hat sich sogar über die letzten 7 Jahre auch immer noch verschärft. Also wir haben immer eher Sachen weggelassen und dann die Sachen, die auf dem Teller sind, einfach versucht, noch besser hinzukriegen, ohne viel Schnickschnack nebendran.
Was mir so ein bisschen Gedanken macht, ist, dass du sagst, dass die Mitte so ein ganz klein bisschen wegbricht. Klar, im gehobenen Segment kannst du natürlich ganz andere Angebote machen als im günstigen Segment, im Fastfood-Segment und so weiter. Das mittlere Segment ist ja aber eigentlich das Segment, was eigentlich tagtäglich von den Gästen aufgesucht wird irgendwo. Besteht denn die Möglichkeit, dass, wenn man nach vorne schaut, dass, sag ich mal, dieses Reduzierte, dieses Puristische vielleicht dann doch so ein bisschen mehr wieder in die Mitte reinstrahlt, weil da so eine Lücke zu haben, ist ja jetzt auch nicht wirklich erstrebenswert, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also das sage ich auch aus Sicht des Konsumenten, der gerne selber essen geht. Also auch so eine Art Wirtshausküche, was natürlich vor 10, 20, 30 Jahren auch gerade auch im Ruhrgebiet noch viel präsenter war. Ja, das ist so für mich die Mitte, wo man wieder dran muss. Das war auch mit dem grünen Gaul auch so ein bisschen die Denke, dass man auch einfach und gut essen kann für nicht super viel Geld und einfach ein gezapftes Bier dazu trinken kann, wenn man möchte, aber halt auch mit einfachem Essen, wenn man dann Lust hat, trotzdem auch eine tolle, von mir aus auch teure Flasche Wein dazu trinken kann. Aber diese Niederschwelligkeit und dann trotzdem bei guter Qualität, das sind Sachen, wo ich einfach hoffe, dass sich da wieder mehr drauf stürzen werden. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe die Entwicklung da im Moment noch nicht so positiv. Also das Wachstum der Systeme und der großen Ketten, das bleibt einfach im Moment noch bestehen. Ich hoffe einfach, dass viele Gastronomen, so wie wir auch, daran arbeiten und versuchen, da irgendwie mit neuen Konzepten das irgendwie zu ändern, aber ich sehe es noch relativ kritisch. Wir können nur selber dran arbeiten Und natürlich das Konsumverhalten der Gäste muss sich einfach dahingehend entwickeln. Und da sind wir, glaube ich, alle dran. Alle, ja, ich sag mal, guten Wirte und Gastronomen, dass sie sich auch in gewisser Weise die Gäste dahin erziehen, dass das wieder kommt. Und ich hoffe jetzt mit der neuen Generation, die auch diese Awareness für ein bisschen, ja, was Nachhaltiges hat, dass gewisse Sachen auch ein gewisses Geld kosten müssen, dass da wieder was nachwächst, wo dann auch im wahrsten Sinne Hunger auf so eine Art von Küche und von dieser Mitte irgendwie entsteht. Das ist auf jeden Fall meine Hoffnung für die Zukunft.
Ja, ich denke, das muss auf beiden Seiten passieren. Einmal auf der Seite der Gäste und aber auch auf der Seite der Mitarbeiter, dass man vielleicht das Top-Down macht, dass man sagt, okay, man muss ja erstmal wieder die Fachkräfte an Bord holen. Die werden durch Konzepte, wie ihr sie betreibt, natürlich dann schon mal eher angelockt. Und wenn die sich dann irgendwann mal vielleicht selbstständig machen, dass die dann vielleicht die Mitte von oben wieder aufrollen. Das ist ja so eine Chance vielleicht mit dem Wissen, was sie haben, aus der, sag ich mal, gehobenen Gastronomie, dass man sagt, okay, komm, das specke ich jetzt noch ein ganz klein bisschen ab und adressiere das jetzt wieder an die Mitte.
Ja, absolut. Also genau wie ich mich im Five immer total freue, wenn wir mal Tische haben und es kommt wirklich auch immer häufiger vor mit Studenten, die sich das wirklich auch ein bisschen absparen und sich dann tierisch drauf freuen und dann vielleicht 2-3 Mal im Jahr dann zu uns ins Five kommen und sich da einfach einen super schönen Abend machen. Weil das ist auf jeden Fall die Generation, die als nächstes kommt und die sich vielleicht auch selbstständig macht oder auf der anderen Seite, die genau sowas dann konsumiert und einfach einen Blick auf ein bisschen nachhaltige ja, Küche einfach hat. Und da freue ich mich immer extrem, wenn bei uns sowas auftaucht und fördere das auch, ne? Also da gibt es von mir auch immer mal irgendwie ein kleines Extra und weil ich das einfach total schön finde, weil ich das selber als Azubi kannte, als ich kein großes Geld hatte und trotzdem immer viel essen gegangen bin und ja, ich feiere das einfach, wenn das passiert und ich glaube, dass, ja, das sollte man einfach unterstützen.
Definitiv, das sind auch die Gäste der Zukunft dann.
Wie so sieht's aus, ja.
Jetzt mal nach 2050, dein persönliches Gasterlebnis von der anderen Seite. Wie stellst du dir dein, ja, Lieblingssegment, in dem du unterwegs bist, in dem du als Gast unterwegs bist, in 2050 vor? Wie könnte das aussehen, wenn du abends privat weggehst in 2050? Wie wäre ein perfekter Abend für dich?
Also da hoffe ich, ich weiß nicht, ob es realistisch ist, aber ich hoffe auf ganz viele, ganz individuelle, unterschiedliche Konzepte, die einfach mit Herz geführt werden und auch von den Gästen einfach extrem gefragt werden. Also ich wünsche mir volle Läden mit spannenden Konzepten, von denen man noch gar nicht wusste, dass es sie gibt. Also das würde mich wirklich am meisten freuen. Also man kann das so in so Metropolen wie New York zum Beispiel schon auch so oder London erahnen, weil da sind einfach auch so viele Touristen in der Stadt, dass Konzepte dort schon funktionieren, die in kleineren Städten oder nicht Metropolen einfach nie funktionieren würden, allein schon, weil sie durch die Touristen schon voll sind. Und da entwickeln sich dann oft so für mich die spannendsten und besten Sachen, weil natürlich der Gastronom auch nicht diesen finanziellen Druck hat, dass es irgendwie nicht funktioniert, weil er ist ja einfach jeden Abend voll. Und wenn wir da auch gerade bei uns in der Region im Ruhrgebiet hinkommen könnten, dass auch, ja, kleine individuelle Sachen einfach gefragt werden, das fände ich total schön. Vor allen Dingen, dass vielleicht in 2050 auch Nachhaltigkeit und Regionalität einfach zum absoluten Standard gehören. Also, dass man vielleicht auch auf den Import von Fleisch aus anderen Kontinenten einfach komplett verzichten könnte, weil halt auch die Landwirtschaft sich wieder auch mehr mit der Gastronomie verknüpft. Das ist auch eine Sache, die ich mir wünschen würde für die Zukunft.
Das ist auch der Trend, den wir sehen, also gerade auch in Bezug auf Klimawandel, was ja überall und in jeder Branche ein Thema ist, sich wieder auf die lokalen Produkte zu konzentrieren. Wir sehen das in anderen Branchen gerade mit den Lieferketten, die Schwierigkeiten haben, durch die Globalisierung ihre Chips zu bekommen, um dann, sage ich mal, Autos in Deutschland herzustellen, zum Beispiel. dass man, sag ich mal, Fleisch von der einen Seite des Globus auf die andere Seite des Globus fliegt, nur um es dann zu essen, ist eigentlich auch nicht wirklich nachhaltig. Ja? Und ich glaube, der Geschmacksgewinn, der kann ja so immens dann auch nicht sein, wenn man, ich habe gerade einen Ochsenschwanz so ein bisschen im Kopf, wenn man sich so viel Mühe mit einem lokalen, in Anführungszeichen einfachen Produkt gibt, dann kann man doch dagegen, also locker gegenhalten gegen solche fancy, weiten Produkte, die man besser dort isst, wo sie entstehen, oder?
Ja, absolut. Also ich will da jetzt uns auch gar nicht rausnehmen. Also wir arbeiten auch mit gewissen Dingen, wir benutzen auch gerne Sojasauce. So, und die kommt halt auch nicht aus Deutschland. Gar keine Frage. Wir versuchen da auch immer mehr auch an uns zu arbeiten und immer zu überlegen, wenn man auch ein tolles Produkt hat, was dann aber auch wirklich aus irgendwie fernen Ländern kommt, und dann auch das vielleicht nochmal zu überdenken und zu sagen, ah ja, okay, wir könnten, gibt es aber vielleicht auch eine Möglichkeit, irgendwie das Produkt aus einer eher lokaleren Umgebung so oder so ähnlich zu bekommen. Ein Beispiel von vielen ist Miso zum Beispiel, wo ich gerade die Sojasauce hatte. Es gibt im Schwarzwald eine Manufaktur für Miso-Paste. Also du musst dann doch nicht das Produkt irgendwie aus Asien kaufen. Und das beinhaltet aber auch immer, dass man sich natürlich damit extrem beschäftigt und sich damit auseinandersetzt und halt natürlich auch nicht nur alles von einem Händler kauft, von einem Großlieferanten, weil der natürlich da nicht individuell drauf eingehen kann. Das heißt, wir kaufen dieses Schweinefleisch halt immer nur direkt von diesen Bauern, und von dem Bauern gibt es halt Gemüse und so. Und das ist natürlich, es ist eine tierische Arbeit, wo wir auch gerade erst am Anfang sind. Es gibt ja ganz tolle Beispiele in Deutschland, die das schon wirklich absolut auf die Spitze getrieben haben und da schon viel weiter sind als wir. Also das gebe ich auch gerne zu, das sind auch Vorbilder. Also wenn man sich Restaurants wie das Nobelhart und Schmutzig in Berlin anschaut, die wirklich auch mit anderen Restaurants in Berlin eine Gemeinschaft gebildet haben, um direkt bei Erzeugern einfach zu kaufen, um auch die Preise stabil für diese Produzenten zu halten und auch auf gewisse Mengen zu kommen mit einem Zusammenschluss von Restaurants. Also das sind für mich absolut die zukunftsweisenden Gastronomie-Konzepte und Projekte für die nächsten Jahrzehnte.
Sehr spannend. Und wenn das funktioniert, dann unterstützt man natürlich die lokalen Hersteller damit sehr stark. Man tut tatsächlich auch was für den Klimawandel. Und in dem Moment, wo man die Produkte dann in seinem Restaurant mit der richtigen Story an den Mann, an die Frau bringt, hat man auch ein ganz klein bisschen die Preisdiskussion ausgehebelt, weil dann mehr Verständnis dafür da ist, was man dann serviert bekommt, und man versteht, dass das jetzt kein Non-Food-Preis haben kann.
Ja, absolut. Also wir haben im Moment zum Beispiel, wir haben jetzt unser Brot umgestellt, auch tatsächlich auch sogar im Hinblick auf natürlich Mehlimporte, was ja auch gerade leider Gottes ein total politisches Thema ist. Aber wie cool ist es denn, dass wir jetzt am Tisch sagen können, es gibt ein frisch gebackenes Sauerteigbrot und die Mehle kommen aus Witten und Dortmund, weil es halt der Fall ist, und das ist ja total cool. Und das ist schon direkt, noch bevor das Menü überhaupt losgeht, so eine coole Story und so ein Eisbrecher auch für viele Gäste, dass man auch direkt ins Gespräch kommt, dass es schon beim Brot dann halt auch mit so einer gewissen Lokalität und Nachhaltigkeit losgeht. Und das ist super schön, und das macht uns auch total Spaß, dann damit zu arbeiten.
Definitiv nachvollziehbar. Also Bochumer haben ja eine lokale Biersorte, und man identifiziert sich mit den Produkten, die man lokal hat. Und da kann man natürlich das auch marketingtechnisch entsprechend dann auch ein bisschen mehr aufwerten und ein bisschen attraktiver machen, dass man das vielleicht dann auch nach vorne stellt, dass man sagt, okay, guck mal, wir haben gerade Produkte aus lokaler oder regionaler Herkunft und bieten die in einer sehr guten Qualität an. Und dann ist das ja auch, sag ich mal, ein Prozess, ein Lernprozess und Erfahrungsprozess der Gäste, die dann irgendwann feststellen, ach Mensch, das schmeckt ja eigentlich richtig gut. Das ist dann auch frisch natürlich, es ist lokal und es ist nachhaltig. Und ich denke, da sind wir ja eigentlich schon auf dem Weg hin. Also das wird ja bei euch schon gemacht, und das Verständnis der der Gäste, der Kunden letztendlich wächst ja auch in diese Richtung. Ich meine, man kann an dem Ukraine-Krieg nichts Gutes finden, definitiv nicht. Aber das Verständnis dafür, Dinge mehr wertzuschätzen, die lokal verfügbar sind, das wächst gerade auch. Also das gibt dem Ganzen so ein bisschen wenigstens Rückenwind.
Ja, absolut. Aber das ist in der gehobenen Gastronomie wie bei uns, es ist natürlich einfach noch eine Nische. Also das muss halt runter in die breite Masse. Also wenn halt McDonald's sagt, wir produzieren dieses Burgerbrötchen oder dieses Fleischpatty oder so nur noch aus lokalen Mehlen von hier und da, das hat halt leider Gottes, aber es ist halt so, das hat halt einen riesen Impact. Weil dann reden wir halt nicht von, keine Ahnung, den 50 oder 100 Gerichten pro Woche im Five, sondern um ja wirklich millionenfache Zubereitung. Und das hat halt einfach Effekt. Und da müssen wir hin. Also, dass das von oben nach unten in die breite Masse sackt, dass die Gäste ein Verständnis dafür entwickeln, dass man sagt, ja, all you can eat, billiges Sushi, das kann ja irgendwo, da stimmt irgendwas nicht. Also da irgendwo in dieser Nachhaltigkeitskette stimmt da was nicht, dass man so günstig rohen Fisch anbieten kann. In der Qualität, dass man den halt auch roh verzehren möchte. So, also da, das sollte man einfach ganz hart hinterfragen. Also wo kommen denn dann diese Preise her in dieser breiten Systemgastronomie? Und da hoffe ich, dass wir halt an der Spitze oben eine Arbeit leisten, die dann auch so ein bisschen nach unten sackt und das auch so ja in die breite Masse kommt, weil da jeder kann natürlich für sich alleine kämpfen und gucken, dass er es für sich richtig macht und das ja für einen selbst gut anfühlt, aber der wirkliche Effekt liegt natürlich einfach im Mainstream, das muss man ganz klar sagen.
Ganz klar, und da sind wir wieder bei der Mitte und bei der Arbeit, die ihr, sag ich mal, vorantreibt, dass gute Produkte aus von regionaler Herkunft, von motivierten Mitarbeitern an, sage ich mal, Gäste serviert wird, die das wertschätzen und das dann weitergeben und idealerweise dann auch nachfragen gezielt. Ja? Auch wenn sie dann jetzt am Wochenende schön essen gehen bei euch und unter der Woche woanders essen, dann wird wahrscheinlich auf jeden Fall schon mal die sogenannte Awareness da sein, dass man guckt, okay, wo kommt denn jetzt das Essen her, was ich jetzt in meiner Kantine hier mittags esse? Und vielleicht kommt das dann auch dazu, dass man fragt, hör mal, könnte nicht mal ein anderes Gericht anbieten? So wie damals die ersten vegetarischen Gerichte in der Kantine angeboten wurden, was heute mehr oder weniger Standard selbstverständlich ist, oder in der mittelständischen Gastronomie, dass man dann auch diese anderen Dinge wie Regionalität einfach konkret nachfragt. Und dann ist es ja in der Masse angekommen. Tibor, hast du einen Appell an unsere Hörer?
Ja, also der Appell, der ergibt sich ja quasi schon aus der letzten, knappen Stunde vielleicht unseres Gesprächs. Also hinterfragt einfach gewisse Dinge und schaut, was ihr euch an Nahrung zuführt und zuführen möchtet. Und unterstützt einfach lokales, nachhaltiges, Bio. Klar ist da viel Greenwashing unterwegs, aber es kann nur funktionieren, wenn jeder für sich selbst darauf achtet, was er konsumiert und dass auch gewisse Dinge einfach einen gewissen Preis kosten. Und da sollte man dann lieber vielleicht mal weniger Fleisch oder seltener sowas konsumieren und dafür einfach dann, wenn man es konsumiert, sich dann auch wirklich was gönnen und das mit Genuss machen können und dann vielleicht auch auf ein nachhaltiges, auch meistens deutlich schmackhafteres Produkt zurückgreifen. Also ja, das ist mein Appell an die Zuhörer. Einfach hinterfragen, wo was herkommt und was man auch wirklich dann konsumieren möchte.
Also auch mehr Qualität als Quantität.
Definitiv, ja.
Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern für das Interesse und das Dabeisein. Vielen Dank auch an dich, Tibor, dass du uns deine Sicht der Dinge, deine Vision der Zukunft der Erlebnisgastronomie mitgeteilt hast. Sehr, sehr spannend, sehr inspirierend und es gibt auch so ein bisschen Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. Mein Name ist Markus Nettelbeck, bleibt gesund und gehabet euch wohl.